TaxPod, der Steuerpodcast.
Herzlich willkommen zu einer Sommer-TaxPod-Folge. Überall ist Hitze, Waldbrände, Urlaubsstimmung und wir machen aber natürlich trotzdem hier unseren Podcast zugegeben, muss man sagen. So richtig viele Urteile sind nicht da, aber dafür ein paar ganz spannende Fälle, sodass wir uns hier ausnahmsweise mal auf die wenigen Essenzen konzentrieren können und nicht ganz so stark durchhecheln müssen wie sonst. Das ist ja auch schön. Christian, Jens, seid gegrüßt. Dreierrunde.
Hallo Götz. Hallo Götz, hallo Jens. Ja, sollen wir starten mit dem verfahrensrechtlichen Fall hier in unserer Runde?
Absolut. Ein Thema, das uns ja immer umtreibt. Und zwar geht es im Urteil vom 25. Februar 2026, 2R38 aus 23, um die Frage, wie viele Gebühren bei einer verbindlichen Auskunft eigentlich festgesetzt werden können, wenn der Steuerpflichtige ein mehraktiges Geschehen abfragt. Und ganz konkret, was ist hier abgefragt worden? Es ist eine vorweggenommene Erbfolge eigentlich abgefragt worden, die in mehreren Schritten erfolgt ist. Und zwar haben Beteiligte an deutschen Gesellschaften erst einmal ihre gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen in eine ausländische Gesellschaft eingebracht. Das ist ja Schritt 4 der Auskunft. Im Schritt 5 haben sie diese Anteile dann an der ausländischen Gesellschaft auf eine Stiftung oder an Familienmitglieder übertragen, die keinen Wohnsitz mehr in Deutschland haben. Und in einem letzten Schritt haben auch noch weitere Mitglieder ihre Beteiligungen in diese ausländische Holding eingebracht. So, und es wurde abgefragt, ob das ertragssteuerneutral und erbschaftssteuerneutral über die Bühne geht. Verbindliche Auskunft ist am Ende nicht erteilt worden. Gleichwohl ist eine Gebühr festgesetzt worden, beziehungsweise sind mehrere Gebühren festgesetzt worden. Und die Frage, mit der der BFH sich zu befassen hatte, sind das eigentlich jetzt mehrere oder eine Gebühr?
Genau, ich glaube, du musst noch was dazu sagen, Götz. Die Frage ist, nach welchem Recht richtet sich das hier? Es gab ja ein paar Entwicklungen in der Zwischenzeit. Ich glaube, das ist wichtig für die Hörer, ja, weil sonst kann man auch die Entscheidungen, die wir gleich besprechen, vielleicht auch falsch verstehen. Ja?
Genau, richtig ist ja, wir sind hier in dem Anwendungsbereich des 89 Absatz 3 AO in der Fassung aus 2011, der bis einschließlich 15, glaube ich, so galt. Die heutige Fassung ist etwas anders, was die Gebühren angeht. Da kommen wir gleich dazu, wenn wir darüber reden. Und vielleicht als kleine Ergänzung noch zum Sachverhalt. Im Ergebnis ist das richtig. Das Finanzamt hat die Auskunft nicht erteilt und eine Gebühr oder mehrere festgesetzt. Die hatten sie aber zwischendurch schon mal tatsächlich erteilt und wieder aufgehoben, als sie dann nochmal genauer reingeschaut haben. Also für die Kläger nochmal ein bisschen unglücklicherer Fall. Und jetzt hat der BFH aber doch geurteilt, wie man das Wort Sachverhalt im 89 Absatz 3, wie man das verstehen muss oder das Wort Antragsteller.
Genau, das muss man sagen. Es gibt ja verschiedene Deutungen hier, die ja wir auch in der Praxis schon erlebt haben. Ja, also wir haben ja da alles Mögliche erlebt. Ja, also für jeden Antragsteller mal mindestens eine Gebühr, für jedes Tatbestandsmerkmal, das wir gefragt haben, eine Gebühr. Ja, und von einheitlichem Sachverhalt haben manche Finanzämter noch nie was gehört. Das muss man sagen, sind ein bisschen auch die Ausnahmen. Ja, also typischerweise gibt es dann eben auch viele vernünftige Finanzämter, ja, die letztlich sagen, also gibt es hier einen Sachverhalt. Ja, und das ist ein einheitlicher Sachverhalt, auch wenn der vielleicht in mehrere Teilschritte aufgeteilt ist. Wie gesagt, aber das sehen halt eben manche Finanzämter anders. Und das ist hier, glaube ich, auch der entscheidende Fall. Das war hier ein mehraktiger Nachfolgefall, wo mich auch wundert, dass man das überhaupt dem Finanzamt so vorträgt. Ja, das war mit Wegzug und nach dem Wegzug geht es in eine Stiftung und dann wird eingebracht. Und also das ist schon mutig, das zu fragen. Wundert mich auch, dass das Finanzamt dann erstmal sagt, machen wir später dann nicht mehr. Aber eben die Frage, es kann nicht für jeden Schritt dann beispielsweise in so einer Restrukturierung eine eigene Gebühr nehmen. Plus vielleicht für jeden Antragsteller. Ja, und wenn ich halt vielleicht einen 10-aktigen Vorgang habe, wären das halt 10 Gebühren. Wenn ich dann noch 10 Personen habe, die das betrifft, irgendwie Steuerpflichtige, wären das 100 Gebühren. Ja, so die Fälle haben wir auch schon erlebt, Christian. Ein Fall mit 64 Gebühren. So, und was sagt der BFH dazu? Also richtigerweise sagt er eben auch so mehraktig, ja, man muss sich das anschauen, was wollen die eigentlich? Ja, und die wollen eben hier die Nachfolge geregelt haben. Und wenn das eben sich in mehreren Akten vollzieht, dann ist das eben so. Aber das rechtfertigt eben mal jedenfalls in der Sache nur eine Gebühr dann für den Sachverhalt. Ja, eine andere Frage ist die, wie viele Steuerpflichtige ich hier an Bord habe oder Steuerschuldner. Ja, und wenn ich den BFH hier richtig verstehe, sagt er, ich kann das pro Steuerpflichtigen machen, aber das liegt eben auch an der alten Rechtslage. Ich hätte das Gefühl, dass wenn jetzt eben einheitlich hier entschieden wird über einen Sachverhalt, auch für mehrere Steuerpflichtige, dass wir dann jedenfalls nach der Neufassung, Christian, auch dann nur diese eine Gebühr haben. Aber ich gerne korrigieren, ja.
Nee, das würde ich in der Tat auch so sehen, zu dem, was du zuletzt gesagt hast. Ich gehe auch davon aus, wenn das ein einheitlicher Sachverhalt ist, würde nach der neuen Fassung des 89 Absatz 3 Satz 2 nur eine Gebühr erhoben werden, weil da steht drin, wenn eine Auskunft gegenüber mehreren Antragstellern einheitlich erteilt wird, ist nur eine Gebühr zu erheben. Und das wäre auf diesen Sachverhalt, hätte er in der jetzigen Zeit gespielt, wahrscheinlich anwendbar gewesen. Und der BFH sagt nochmal ganz klar, und das ist das, worüber man sich ja in der Vergangenheit viel gestritten hat, dass wir eben als Sachverhalt, was ist unter diesen Sachverhalt zu fassen? Und das ist das vom Antragsteller geplante Vorhaben. Und dann definiert er weiter, was ist ein Vorhaben, und sagt sehr deutlich, und das ist das Erfreuliche an dieser Entscheidung, ein Vorhaben ist nicht auf einzelne Tatsachen oder ein einzelnes steuerrechtlich bedeutsames Tatbestandsmerkmal beschränkt, wichtig, sondern erfasst einen einheitlichen Lebensvorgang. Also was wollten die? Und wie du es richtig gesagt hast, die wollten die Nachfolge regeln, haben dafür ganz viele Zwischenschritte vorgenommen, aber das ist der Sachverhalt. Wir wollen von A nach B kommen und dann ist es egal, wie oft wir zwischendurch noch Zwischenschritte einbauen müssen, um dahin zu kommen.
Das ist das Granularitätslevel, auf das man hinkommen will. Also dass da jedes einzelne Tatbestandsmerkmal irgendwie eine eigene Gebühr auslösen sollte, ist natürlich total fernliegend, hat man aber gleich wohl schon mal gesehen. Und auch hier ganz miteinander eng verbundene Tatwachenschritte einer Gesamtmaßnahme ist, glaube ich, genau richtig, dass das jetzt ein einheitliches Vorgehen ist, dass eine Gebühr rechtfertigt.
Das kann man vielleicht auch noch ergänzen, auch für, weil das jetzt ein Nachfolgefall ist, aber das gilt genauso für Umwandlungsfälle. Auch das sagt der BFH ganz deutlich und zitiert sich selber aus 25 dazu. Auch das Vorliegen verschiedener Rechtsfragen führt nicht zur Annahme mehrerer Sachverhalte. Und sagt ausdrücklich, auch bei mehrstufigen Umstrukturierungsvorhaben, die verschiedene Steuertatbestände betreffen, ist grundsätzlich keine Mehrzahl von Sachverhalten anzunehmen. Also das ist sehr umfassend, diese Frage nochmal geklärt. Das ist sehr gut.
Ich glaube, dass trotzdem diese Mehrheit der Steuerschuldner, also da hilft uns in der Tat ja jetzt der neue 89 Absatz 3, wenn da tatsächlich einheitlich festgestellt wird oder entschieden wird, dass das dann auch nur ein einheitlicher Antrag ist, gleichwohl muss man sich schon fragen, ob das richtig sein kann, dass hier jeder Schuldner eine eigene Gebührenpflicht, also jetzt mal ungeachtet dieser neuen Norm, auslöst, so im Grundsatz. In den Situationen wie hier, wo eigentlich die Steuer ja nur wechselseitig alternativ festgestellt anfallen kann. Also hier war es ja in einem Schenkungsfall und der Schenker und der Beschenkte sind ja nun beide Steuerschuldner und da wurden dementsprechend beide zum Ausschluss der Schenkungssteuer in die verbindliche Auskunft aufgenommen. Und ich meine, es ist klar, dass am Ende nur einer die Steuer zahlt und trotzdem sollen beide, jetzt mal alte Rechtslage, hier die Gebührenpflichten auslösen. Das finde ich nicht so ganz überzeugend. Das ist insbesondere im Grunderwerbsteuerrecht ja auch ein Thema, wo zum Beispiel der 1.2a und der 1.3 eigentlich denselben Vorgang an unterschiedliche Steuerschuldner anknüpfen, aber es kann immer nur einer von beiden erfüllt sein. So, und das macht eigentlich keinen Sinn, dass es hier mehrere Steuerschuldner gibt. Ich glaube, man kann sich jetzt über 89 Absatz 3 Satz 2 ganz gut dahin bewegen, dass man sagt, dann sorgen wir dafür, dass das hier einheitlich entschieden wird und dann ist gut.
Ich glaube, das müssen wir in der Tat, glaube ich, müssen wir nicht vertiefen, aber ich glaube, ich würde auch nochmal unterscheiden, Götz, zwischen Steuerpflichtigen und Steuerschuldner. Also es gibt ja auch eine Steuerschuldnerschaft, vielleicht sogar als Gesamtschuld, dann alle Gesamtschuldner dann letztlich einzeln dazu nehmen. Dazu würde man auch nicht kommen. Also ich glaube letztlich, vielleicht muss man das auch davon abtrennen und sagen, es geht vielleicht gar nicht um die Steuerschuldnerschaft, sondern wenn überhaupt um die Steuerpflicht. Und ich meine, der BFH hat das Problem, glaube ich, auch gesehen. Ja, dieses, die Steuer entsteht eigentlich nur einmal und kann nur von einem bezahlt werden, aber mehrere Personen deswegen. Also ich glaube, das ist für die Vergangenheit, wird das da eng, aber deine Kritik ist natürlich richtig.
Top. So, dann machen wir leichte Kost als Nachgang. Im Fall, der eher im privaten Bereich spielt, CMF, ESTG, aber auch doch eine gewisse Relevanz entwickelt, ist das Urteil vom 25. März 2026, CNR 23 aus 24. Und es geht darum, ob Abzugsbeträge nach CMF auf Erben übergeben können. Was ist CNF? CNF ist die Norm, die bei der Sanierung eines Baudenkmals, dass man nicht vermietet, sondern dass man selbst nutzt, vergleichbar wie bei einer Denkmal-AFA, einen Sonderausgabenabzug einem zulässt. Ja, relativ, also kann wirtschaftlich natürlich äußerst relevant sein. Und hier war der Sachverhalt so, dass Eltern eben ein Baudenkmal saniert haben, diese Abzugsbeträge in den Sonderausgaben geltend gemacht haben, weil es läuft ja über 10 Jahre. Und dann haben sie das Grundstück eben an die, dann sind sie verstorben und haben letztlich im Wege der Gesamtrechtsnachfolge alles, was sie haben, an ihre Kinder übertragen. Und die Frage ist, ob auch diese Abzugsposition ein Teil dessen ist, was im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge übergegangen ist. Ich glaube, wahrscheinlich mache ich das kurz, da müssen wir gar nicht groß diskutieren, das ist ja eher was zum Hören, dass der BFH hat gesagt, das ist ähnlich wie bei Verlustvorträgen hier, das sind höchstpersönliche Rechtsverhältnisse, die gehen nicht über, ja, die stehen eben nur den Eltern zu, die haben die Aufwendungen getragen, die haben das Denkmal saniert, damit hat das Kind nichts zu tun. Das ergibt sich aus 45 AO, der eben letztlich den Grundsatz aufstellt, dass zwar die Gesamtrechtsnachfolger in das Steuerschuldverhältnis eintreten, aber eben nur so weit, wie keine persönlichen Rechtsverhältnisse betroffen sind. Muss man, glaube ich, nur aufpassen, das kann ja echt ein finanzieller Wert sein. Aber es ist ja auch ein bisschen lustig zu sagen, dann darf man nicht zu früh sterben.
In der Tat.
So, jetzt wird es nochmal ein bisschen komplizierter und auch spannend. Das kann durchaus eine große wirtschaftliche Relevanz haben und ist eine Änderung der Rechtsprechung im Verhältnis zu früher. Und geht um das Urteil vom 24. März 2026, 8R 30 aus 24. Und die Frage, ob eigentlich Ratenzahlungsvereinbarungen beim Verkauf von gewissen Assets, die ausdrücklich unentgeltlich sind, zwangsläufig dazu führen, dass ein steuerpflichtiger, also ertragsteuerpflichtiger Zinsanteil im Sinne von 20 Absatz 1 Nummer 7 auf diesen Zinsanteil festgesetzt werden muss. Der Sachverhalt ist wie folgt. Elterngeneration verkauft ein Wohnhaus an die Tochter. Das Wohnhaus ist seit 10 Jahren selbst genutzt oder jedenfalls mal ein 23 ESTG-Asset. Mit anderen Worten, der Veräußerungserlös ist steuerfrei erzielbar. Ja, und dann heißt es, liebe Tochter, du musst es nicht sofort bezahlen, sondern du bezahlst es bitte in monatlichen Raten, über langen Zeitraum durchaus. Und da gibt es übrigens ausdrücklich keine Verzinsung drauf. Und dass du das nicht verzinsen musst, das schenken wir dir. Was hat das Finanzamt gemacht? Das hat gleichwohl gesagt, ja, das ist jetzt hier eine Stundungsvereinbarung eigentlich. Das ist eine Ratenzahlungsvereinbarung, in der ist nach dem Bewertungsgesetz, nach 12 Absatz 3, automatisch ein Zinsanteil hereinzulesen und hat dementsprechend hier Steuerpflichtige, weil natürlich der 23 ESTG insoweit nicht greift, sondern steuerpflichtige 20 Absatz 1 Nummer 7 Einkünfte vorliegen, steuerpflichtige Einkünfte bei der Tochter ackert.
Genau, du meinst natürlich Zinsanteile bei den Eltern, bei den Verkäufern.
Ja, genau, natürlich. Also bei denen tauscht, also ist quasi der Tausch 23 ESTG gegen 20 1 Nummer 7 Zinseinkünfte. So ist es. So, und das ist jetzt spannend, was sagt der BFH? Also, der sagt eine ganze Menge.
Also ich fand das interessant. Ich hatte erstmal Schwierigkeiten, sozusagen, wenn man das vom Ende her liest, dann denkt man, oh, ich muss mir den Sachverhalt noch mal genauer anschauen. Was hatten die eigentlich genau gemacht? Und das so, wie du gesagt hast, Götz, ja, die haben gesagt, hier gibt den, weiß nicht, Kaufpreis, sagen wir mal, 1 Million. Und dann haben die dann gesagt, und dann dafür, dass du das eben hier zinslos bekommst, gibt es einen Betrag X, sagen wir mal 20.000, den schenken wir dir. So, und deswegen ist das jetzt zinslos. Und haben das auch als Schenkung erklärt. Und jetzt kommt halt der BFH, oder anders formuliert, das Finanzgericht hat gesagt, okay, das mit der Schenkung, das verstehen wir, ist richtig, und deswegen kann es letztlich auch keinen letztlich darauf nochmal irgendwie Kapitalerträge geben. Das wäre irgendwie doppelt gemoppelt, ja. So, und ich glaube, das finde ich auch nachvollziehbar. Entweder ist geschenkt oder ist nicht geschenkt, und dann ist es halt eben ein Kapitalertrag, weil ich da diesen Vorteil habe, den muss man irgendwie versteuern. Wobei man natürlich sagen muss, das ist schon ein Stretch, da einfach mal zu sagen, da dichte ich jetzt mal irgendeinen Zins da rein. Ja. So, das sieht auch der BFH ähnlich. Ja, der BFH geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt so, ich sehe schon gar nicht die Schenkung, ja, irgendwie. Aber die Entscheidung des FG ist trotzdem richtig. Am Ende aller Tage gibt es auch ertragssteuerlich hier nicht zu holen. Ja, sagen eben, das liegt halt daran, dass das eben hier als ausdrücklich als unentgeltlich vereinbart ist. Ja, es wurde ja auch irgendwie kein Geld zur Nutzung überlassen. Also man grenzt sich hier schon auch ab, irgendwie zum Darlehen und zu anderen vergleichbaren Dingen. Ja, aber jedenfalls mal, wie du schon gesagt hast, Götz, wenn ich irgendein Asset verkaufe und dann eine Stunde, dann soll das funktionieren. Ich verstehe den BFH sogar so, dass ich gar nicht hätte letztlich hier in meinem Beispiel irgendeinen Betrag auch noch schenken müssen für den zinslosen Teil, sondern ich glaube, der BFH hätte selbst dann gesagt, dann ist das eben so, ja, wenn kein Zins vereinbart, dann kein Zins vereinbart und dann gibt es auch keinen Vorteil und im Übrigen ist auch keine Schenkung, weil da kein Geld zugeflossen ist. Jedenfalls mal hier in dem Beispiel, ja, und irgendwo auch kein Nutzungsvorteil. Also
so verstehe ich das auch, in der Tat. Also diese zinslose Stundung des Kaufpreises, das ist keine Schenkung, sagt der BFH, weil es ist ja nichts übergeben worden, kein Geld geflossen von den Eltern an die Tochter. Und ein Zinsanteil gibt's nicht, weil ausdrücklich die Eltern mit ihrer Tochter vereinbart haben, es ist zinslos, diese Stundung, sodass wir da eben keine Schenkungssteuer für diese Stundung, die zinsfrei haben, und auch keine Ertragssteuer für die Ratenzahlung, weil es keinen Zinsanteil in diesen Raten gibt, weil die das ausdrücklich so vereinbart haben in ertragssteuerlicher Sicht.
Wird dann in der Tat immer sehr zur Tatfrage, was hier eigentlich vorliegt. Ja, also der BFH sagt ausdrücklich, anders ist das zum Beispiel, wenn die Ratenzahlung ermöglicht wird und dann eben mit einer Kaufpreisänderung einhergeht. Also so nach dem Motto, du kannst entweder jetzt 100 zahlen, ja, oder du zahlst halt in einer Ratenzahlung, aber dann sind es eigentlich 120. Das ist natürlich ein anderer Fall. So, aber ja. Hier ist das ja gerade nicht der Fall. Hier sind es 100 und die sagen, ist uns aber egal, wann du die 100 bezahlst und die Zinsen sind dir übrigens geschenkt. Also interessant. Und das hat durchaus, also wir haben das schon hier auch in unserer Praxis unmittelbar nach dem Urteil gehabt, das hat durchaus natürlich eine gravierende Auswirkung und dass dieser Zinsanteil da nicht drin ist in den steuerpflichtigen Einkünften, das kann wirklich einen immensen Unterschied bei solchen Strukturen machen.
Genau, und ich sag mal gerade, also ich glaube, man muss das eben ein bisschen weiterdenken. Das wird dann eben auch jetzt künftig Fälle geben, wo man das eben auch ganz häufig sieht, wie zum Beispiel bei Güterstandswechseln, wo man sagt, es wird ja mal, der Güterstand wird jetzt mal ausgeglichen, ja, irgendwie dazu gewinnen, dann sieht man das in der Praxis häufig, dass das eben auch ohne Zins erfolgt, dann auch diese Zahlung, weil häufig eben auch diese Beträge einfach nicht zur Verfügung stehen. Ja, und ich hätte das Gefühl, wenn man das hier richtig vereinbart, ist das auch unkritisch, ja, und dann ist der Zins nicht irgendwie eine weitere Schenkung. Ne?
Gut, dann haben wir noch ein Urteil, das wir gar nicht näher besprechen wollen eigentlich. Da werden wir auch nur den Leitsatz präsentieren, damit man es mal gehört hat. Das ist der 1. April 2026, Urteil des ersten Senats, Sache 11 aus 24. Und es geht um § 8b Absatz 3 Satz 4 KSTG. Und das Nahestehen im Sinne von 8b Absatz 3 Satz 5 KSTG. Christian, willst du direkt einhaken?
Ja, vielleicht ganz kurz, beim 8b Absatz 3, Satz 4 und 5 war immer streitig, wer ist denn hier die nahestehende Person? Da verweist das Gesetz bei Gesellschaft der Fremdfinanzierung auf den 1 Absatz 2 ASDG. Und in dem Fall war es so, dass eben eine natürliche Person zwei Gesellschaften hielt und die eine Gesellschaft hat der andere ein Darlehen gegeben und dann stellte sich die Frage, ist da ein Nahestehen oder nicht? Und der BFH hat sehr deutlich gesagt, wenn wir die Systematik des 8b Absatz 3 anschauen, der um Körperschaften, die sich gegenseitig Gewinne geben oder Darlehen geben geht, dann muss das Nahestehen so verstanden werden, dass das nur nahestehende Person eine andere Körperschaft sein kann und nicht eine natürliche Person. Das ist also die Kernaussage dieses Falles. 8b Absatz 3 Satz 5 Nahestehen ist nur bei einer juristischen Person beziehungsweise bei einer Körperschaft gegeben, nicht bei einer natürlichen Person. Die natürlichen Personen muss man ausklammern. Mehr, glaube ich, müssen wir dazu gar nicht sagen.
Genau.
Top. Dann gehen wir zu einem grunderwerbsteuerlichen Urteil, 8. April 2026, 2R2 aus 23. Es geht mal wieder, könnte man beinahe sagen, um den Paragraphen 6a und die Frage, wer ist eigentlich herrschendes Unternehmen, und zwar hier bei einer Erbengemeinschaft. Wir hatten eine Erbengemeinschaft aus 3 Personen. In der Erbengemeinschaft, also im Nachlass, lagen 2 Kapitalgesellschaftsbeteiligungen, eine mit 25%, eine mit 50% Beteiligung, in denen jeweils Grundbesitz vorhanden war. Was haben die Erben gemacht? Die haben die Erbengemeinschaft geteilt und daraufhin diese Kapitalgesellschaftsbeteiligungen dann in eine neue KG eingebracht. Also im Grunde genommen haben die Erbengemeinschaft bezüglich dieser immobilienbesitzenden Kapitalgesellschaften haben die ersetzt, muss man sagen, durch eine KG. Das ist das, was wirtschaftlich dahinter steht. Und haben sich dazu auf 6a berufen. Weil sie sagten, eigentlich ist ja hier die Erbengemeinschaft das herrschende Unternehmen. Sagt der BFH dazu, ja, das mag so sein, also Personen, Kapitalgesellschaften, natürliche und juristische Personen, die wirtschaftlich tätig sein, die können im Grundsatz alle herrschendes Unternehmen von 6a sein. Also man hört jetzt nicht ausdrücklich, dass die Erbengemeinschaft es nicht ist. Aber wir sind hier gar nicht in der Situation, dass die Erbengemeinschaft überhaupt an dem Rechtsvorgang beteiligt ist, weil die ja ausdrücklich vorher aufgelöst wurde. Die wurde eben gerade geteilt und dann haben die einzelnen natürlichen Personen eingebracht. Und die sind natürlich alle ihrerseits zu klein beteiligt, um ernsthaft ein 6a-Rechtsträger zu sein. Ich glaube, das ist soweit jetzt auch nichts Verwunderliches. Also wir haben uns so ein bisschen gefragt, ob man das nicht besser hätte strukturieren können. Da fallen einem natürlich schon irgendwie Dinge ein.
Klar.
Ob nicht die Erbengemeinschaft möglicherweise eine Gesellschaft selbst als Erbengemeinschaft irgendwie aufsetzen kann und dann das Grundstück aus der Erbengemeinschaft da runterbringt, dann würde das sicherlich nochmal anders aussehen. Möglicherweise.
Aber eben zur Neugründung dann, Götz, ja, oder ist jedenfalls schon 5 Jahre an dieser Gesellschaft beteiligt, in die es gehen soll.
Ne? Ja, so weit kann man auch gehen, dass man sich dann noch überlegt, ob irgendwelche Umwandlungsmaßnahmen unter Beteiligung der Erbengemeinschaft möglicherweise in Frage kommen. So, aber es ist wahrscheinlich alles ein bisschen müßig. Was uns ein bisschen gestört hat an dem Fall, ist ein, ja, man würde wohl sagen, obiter dictum, wo nochmal so zusätzlich als Argument gebracht wird, dass du eigentlich sowieso kein 6a Anwendung finden kann, weil ja die Beteiligung hier an den GmbHen nur 50% und 25% betragen und deshalb die Quoten des 6a, der ja 95% zwischen herrschendem Unternehmen und abhängiger Gesellschaft verlangt, nicht erfüllt sind. Und das ist unseres Erachtens hier eigentlich nicht richtig, weil für dieses Abhängigkeitsverhältnis muss man schauen auf die am Erwerbsvorgang beteiligten Personen. Ja, und das sind hier die Einbringenden und die aufnehmende Gesellschaft. Der Einbringungsgegenstand, der eingebracht wird, der ist eigentlich unerheblich. Das kann auch eine 1%ige Gesellschaft sein, Gesellschaftsbeteiligung sein, wenn zufälligerweise das 1% gerade den Tropfen darstellt, der das fast zum Überlaufen bringt und so einen Erwerbsvorgang auslöst. Also das ist ein bisschen verwunderlich, dass das da drin steht.
Genau. Ist so ein bisschen die Denke, Götz, glaube ich, also wie gesagt, man macht das auch in der Praxis gerne falsch. Ja? Deswegen, glaube ich, ist das hier auch für Berater, die zuhören, letztlich, glaube ich, wichtig, so die Vorstellung zu haben, diese Immobilien oder Immobiliengesellschaften, die müssen schon irgendwie 5 Jahre letztlich bei mir zu mehr als 95% integriert sein. Letztlich, das ist nicht richtig, ja. Also das ist aber so, ich glaube, das ist, kommt vielleicht auch aus dieser Denke, die die Finanzverwaltung ja hat, dieses, das muss irgendwie zu diesem, muss schon zu dem ganzen Komplex gehört haben, muss integriert gewesen sein. Aber wie du sagst, ist nicht richtig, ja. Das ist der Einbringungsgegenstand, das kann alles Mögliche sein, ja, auch ein 1%er. Und ich muss aber letztlich an dem aufnehmenden Rechtsträger dann eben diese 5 Jahre gehabt haben, ja, und die weiteren Voraussetzungen. Ja.
Man muss eigentlich sagen, jede 6a-Prüfung beginnt seriöserweise damit, die beteiligten Rechtsträger zu identifizieren an dem Vorgang. Ja. Und das ist eigentlich auch das, was hier schon schiefgegangen ist. Weil hier die Erbengemeinschaft als beteiligter Rechtsträger versucht wurde, ins Spiel zu bringen, obwohl sie es nicht war. So, dann haben wir ein Urteil vom 28. Mai 2026, 4R3 aus 23. Das kann auch der Vollständigkeit halber nur erwähnen. Ja, das ist ein Umwandlungsfall, Buchwertantrag nach 3 Absatz 2 Umwandlungssteuergesetz. So, und da ist es auch so gewesen, dass der Buchwertantrag in den Verträgen bereits gestellt war. Ja, das haben wir ja schon vorher gehört, das geht. Ja, bei entsprechendem Wording der Verträge, dann funktioniert das. Das Wording ist auch nochmal abgedruckt. Und da stand ausdrücklich drin, der Antrag auf Bugwertübertragung wird hiermit gestellt. Also klarer kann man das eigentlich nicht fassen. Und dann eine zweite Frage zum Thema, können eigentlich Übernahmeverluste berücksichtigt werden? Und das ist dann nicht der Fall. Interessante Sondernormen, wenn die Beteiligung übertragen wird und da vorher erst erworben wurde. Das steht so im Gesetz und da gibt es auch keine Einschränkungen für. So, muss man, glaube ich, nicht näher konkretisieren. Vielleicht noch zwei bewertungsrechtliche Verfahren, wo man sich fast schon ein bisschen fragt, warum schaffen die es überhaupt so weit bei der Frage, was wird eigentlich beim vereinfachten Ertragsrechtverfahren hinzugerechnet? Ja, das Ertragsrechtverfahren hat ja im Grunde genommen das Ziel, hier die laufenden Regelerträge zu erfassen und eben keine außerordentlichen Erträge. Und in zwei Fällen ging es hier darum, ob etwas außerordentlich ist und hinzugerechnet werden muss. Also außerordentliche Aufwendungen, die hinzugerechnet werden müssen oder nicht. So, in einem Fall, 25. März 2026, 2R 17 aus 23, ging es um eine Kartellbuße, die abgezogen wurde. Und der BfH kommt zum Ergebnis, dass so eine Kartellbuße eben was Einmaliges ist, an der Charakter. So, und das steht, das muss hinzugerechnet werden, das ist kein. Die Kartellbuße ist kein laufender Geschäftsvorfall, der sich so immer wiederholt. Das überrascht jetzt eigentlich sich wenig.
Ja, es sei denn, man will dauerhaft letztlich. Also findet Kartelle nicht schlecht, ja, und macht das auch weiterhin, ja. Aber dann weiß ich nicht, ob man sich dahingehend einlassen würde, dass man auch weiß.
Halt nicht so erlaubt, ja. Schwierig.
Und sowas Ähnliches, ein anderer Fall, 2R2 aus 24 zum Thema Verzugszinsen aus einer Vollabgabe eines Jahres, die auch da als einmaliges Event eben wahrgenommen wurde. So, da kann man sich, glaube ich, schon eher drüber streiten. Aber das ist letztlich, glaube ich, nur noch mal zur Verdeutlichung, dass man so ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht einfach nur in die G&V guckt und sagt, das ist jetzt der Ertragswert. Also ich könnte mir vorstellen, bei dem, was wir gesehen haben, diese Kartellbußen, die sind ja teilweise natürlich auch so gravierend, dass das massive Werteinflüsse hat. Man muss dann eben schon nochmal ein zweites Mal drüber nachdenken, dass man da entsprechende Korrekturen schon bei der ersten Aufsicht vornimmt.
Was aber auch interessant ist, Götz, ist letztlich, wenn man sagt, die Kartellbuße, die selbst muss hinzugerechnet werden, weil das ist sowas Außergewöhnliches und das darf eigentlich nicht sein. Da müsste man sich auch fragen, also ich meine, das muss natürlich in den Zeitraum fallen, aber ob nicht sozusagen
die Kartell.
Ja. Weil das ist ja typischerweise ist das ja so, muss man sagen. So Kartell ist ja eine super Angelegenheit, ja, jedenfalls aus ökonomischer Sicht, ja, und wirft typischerweise höhere Gewinne ab, ob man da nicht sagt, also, naja, das, also diese.
Ja, insbesondere, wenn die Kartellbüße natürlich einen Abschöpfungsanteil enthält. Also stell dir mal vor, so da werden explizit Gewinne abgeschöpft, was ja meistens dann auch der Fall ist, oder jedenfalls.
Wobei das hier ja gerade nicht war, glaube ich.
Ja, also, das machen die immer.
Das ging hier nur
eben wie immer, natürlich. Ist wie immer, ist nur geahndet. Also in Wahrheit wird immer abgeschöpft, aber es wird nicht reingeschrieben in den Bescheid, weil wir natürlich wissen, weil es dann auch steuerlich abzugsfähig würde. Also deswegen, aber die Diskussion müssen wir hier nicht führen. Ich glaube, es ist nicht ganz richtig, glaube ich, ja, an der Stelle.
Aber guter Gedanke, das muss symmetrisch behandelt werden. Ne?
Ja.
So, jetzt haben wir noch einen Fall, der ist spannend. Das geht um Erbschaftssteuer hier, 25. Februar 2026, 2R1 aus 22, und zwar mal um einen Willigkeitsantrag. Ja, das hat man ja nicht so oft. Und zwar war hier eine ganz ärgerliche Situation für unseren Kläger. Also seine Mutter und seine Schwester sind 2006 in einem Erbschein als Erben eines Nachlasses ausgewiesen worden. Und erst 2014, also 8 Jahre später, taucht ein neues Testament auf, in dem auch unser lieber Kläger mit an dem Erbe beteiligt ist. So, und gibt also einen neuen Erbschein. Einziges Problem, die ganze Kohle ist schon weg. Die ist schon durchgebracht worden von den anderen beiden in der Zwischenzeit. Das heißt, der ist jetzt als Erbe ausgewiesen auf den Wert, der nicht mehr da ist. Und soll aber trotzdem Erbschaftssteuer auf seinen Anteil zahlen. Da sagt der Kollege natürlich, nee, also das geht ja nicht. Das Gesetz sieht aber nicht so wahnsinnig viel dafür vor. Also die haben sich auch jahrelang natürlich gestritten hier um die Erbeinsetzung. Und das sieht ja nicht ein, aber das Gesetz ist da unerbittlich und dann bleibt ein Willigkeitsantrag.
So. Ja, und da sagt der BfH, ist eigentlich Eigentlich ist das, hat er Verständnis, glaube ich, für denjenigen, der hier im Grunde dann am Ende Erbe geworden ist, aber nichts bekommen hat, aber Erbschaftssteuer zahlen soll. Aber, sagt er auch, also irgendwie sollte man doch vielleicht mal prüfen, ob es nicht vielleicht Rückgriffsansprüche gibt gegen die, die das Erbe durchgebracht haben, zu Unrecht. Ja. Und das müsste doch bitteschön das Finanzgericht prüfen. Ist natürlich ein bisschen bitter, muss man sagen, weil das ja innerfamiliär jetzt hier dann sozusagen solche Ansprüche geltend gemacht werden müssten, geprüft werden. Ja, du hast ja schon gesagt, Götz, was sind das eigentlich für Ansprüche? Ja, irgendwelche Konnektionsansprüche, etwas erlangt ohne rechtlichen Grund. Klar, haben die wahrscheinlich. Aber dann die Frage, sind die eigentlich entreichert? Haben die das bewusst gemacht? Ja, haben die vielleicht irgendwie sogar da kollusiv zusammengewirkt, um das sozusagen das Geld auszugeben? Ist also, das weiß ich nicht, ob das. Aber ja, ich glaube, ganz verkehrt ist der Gedanke auch nicht. Ja.
Ich glaube, genau. Also, das ist ja letztlich ist das eine tatsächliche Frage. Und nur zu sagen, das Geld ist weg und vielleicht auch dafür Nachweise zu bringen, das ist vielleicht etwas zu wenig, da muss man schon noch nachweisen, dass man auch an das Geld nicht rankommt, dass man keine Ersatzansprüche hat und so weiter. Das finde ich in der Sache richtig, weil auch der BfH ja deutlich sagt, das kann schon sein, dass wir hier eine Billigkeitsmaßnahme haben, aber dann müssen wir auch genau darlegen, dass die Voraussetzungen gegeben sind, dass eben kein Vermögen mehr da ist und dass du auch nicht schuld bist, dass das Ganze so spät erst entdeckt wurde. Also auch das ist ja eine Frage, die eine Rolle spielt, wie hoch ist mein Verschulden an dieser Situation, dass meine Mutter und meine Schwester Zeit hatten, alles auszugeben.
Also das zeigt ja wirklich, dass diese sachlichen Billigkeitsgründe, also die nicht nur die persönlichen, sondern dass die sachlichen relativ streng ausgelegt werden. Und das deckt sich ja auch mit unserer Erfahrung, dass da ein hoher Maßstab angesetzt wird an das persönliche Verschulden, das eben nicht eintreten darf. Man muss eben in der Situation stundungswürdig sein. Und hier also seine Mutter nochmal zu verklagen auf eine Entreicherung, also bei Entreicherung oder beziehungsweise auch irgendwie Bereicherungsansprüche, ist schon ganz schön viel verlangt, muss man sagen.
Auf der einen Seite ja, wenn man das so sieht. Auf der anderen Seite hätte ich ja das Gefühl, wenn es hier verschiedene Testamente gab und erst Mutter und Schwester und gerade nicht der Sohn alles erben sollten und jetzt kommt das andere Testament, wo der Sohn drinsteht, ist vielleicht ohnehin schon gar nicht mehr die beste Situation in der Familie. Das wissen wir nicht. Aber in der Sache, dass man die Billigkeitsgründe nachweisen muss, halte ich es für richtig.
Vielleicht noch ein Hinweis an der Stelle, weil sozusagen über Billigkeit denkt man ja häufig mal nach und das hatten wir jetzt mal auch in einem anderen Fall gemacht. Vielleicht der Hinweis, dass die Gerichte natürlich sagen, also die Billigkeit geht nicht, wenn dadurch letztlich ein strukturelles Defizit im Gesetz aufgefangen werden soll. Also das haben wir hier nicht, ja, weil das sozusagen das Defizit im Sachverhalt liegt. Aber wenn sich sozusagen etwas strukturell aus dem Gesetz ergibt, ja, also irgendwie beispielsweise irgendwie die Mindestbesteuerung, die schießt durch die Decke bei Dingen, also haben wir ja häufig auch irgendwie durch irgendwelche Buchungsvorgänge, ja, die haben überhaupt gar nichts mit Besteuerung zu tun, Abweichung IFRS, HGB, so, dann ist die Frage letztlich, ist das ein Problem, das im Gesetz angelegt ist und ist das dem möglicherweise dann nicht zugänglich, so einer Billigkeit, sondern das muss dann in der Sache entschieden werden oder Gesetzgebung muss es ändern.
Ja, das ist richtig. Wir brauchen einen Einzelfall, der übersehen wurde, zu regeln und nicht strukturell mit Billigkeit alles glattziehen im Gesetz. Das ist die Idee.
Ja. Top. Kommen wir zum letzten Urteil. Wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir nicht ganz genau, ob wir das schon mal besprochen haben oder nicht beim letzten Durchgang oder ob das in diesem Durchgang drin ist, aber wir machen es trotzdem kurz. Und zwar ist das Urteil vom 28. Januar 2026. 2R 27 aus 22. Und es geht um die Frage, ob ein Missbrauch, also ein steuerliches Urteil, ob ein Missbrauch abgezogen werden kann vom Wert der Bereicherung bei der Schenkung einer Kapitallebensversicherung, wenn eigentlich der Schenker sich einen Missbrauch auf den Rückkaufswert der Versicherungsleistung vorbehalten hat. Also mit anderen Worten, wenn es dann zum Rückkauf kommt, dann ist an den Erträgen, die da dran sind, klebt der Missbrauch quasi dran. In allen Surrogaten. So. Und ich kann kurz beginnen, was der BfH gesagt hat. Der meinte, es ist alles gut. Missbrauch kann man grundsätzlich abziehen. Aber man muss hier berücksichtigen, dass bei so einer Kapitallebensversicherung der Rückkaufsanspruch ein auf jeden bedingter Anspruch ist. Das heißt, der Nießbrauch, der an so einem Recht entsteht, der entsteht auch erst wirksam mit Ausübung der Bedingung, also mit Eintritt der Bedingung, Ausübung des Rückkaufs. Ja, und da haben wir eine ziemlich, ziemlich klare Regelung im Bewertungsgesetz, dass eben so aufschiebend bedingte und noch nicht entstandene Positionen bei der Wertbestimmung nicht berücksichtigt werden können. Mit anderen Worten, Abzug abgelehnt. Da kann man sich, glaube ich, ein bisschen drüber streiten durchaus, weil es wirtschaftlich, ja, dieses Vermögen aus der Kapitallebensversicherung natürlich schon nicht voll bei der Person ankommt. Also das ist dem Empfänger ja eigentlich egal, ob er das jetzt schon als Anspruch in der Hand hat und das nießbrauchsbelastet ist oder ob er es erst später ausübt und dann nießbrauchsbelastet ist. Im Gegenteil ist die Position ja für ihn sogar noch schlechter eigentlich.
Ja.
Wirtschaftlich, und trotzdem hat er da steuerlich den Nachteil und kann es nicht abziehen. Also so ganz wird.
Das stimmt. Auf der anderen Seite muss man ja schon sagen, das ist natürlich, das bestätigt eigentlich das, was wir die ganze Zeit in dieser Runde immer wieder betonen. Erbschaftssteuerrecht, genauso wie Grunderwerbsteuerrecht, ist halt streng zivilrechtsakzessorisch oder relativ streng. Und das wäre hier genauso der Punkt. Eintritt der Bedingungen ist noch nicht erfolgt. Nießbrauch, der dann erst Wirkung erfalten kann, wenn die Bedingung eintritt, kann also erst dann abgezogen werden und nicht jetzt schon. Also systematisch finde ich das gar nicht so abwegig. Schön ist es natürlich trotzdem nicht.
Ja, aber bei der Bewertung kann man natürlich schon auch weniger, ich sag mal, rechtlich argumentieren. Ja, wenn man sagen müsste, es gibt ja auch sowas wie Anwartschaften. Was ist eigentlich wirtschaftlich? Ja, der wirtschaftlich ist der Wert einfach gemindert. Aber das haben wir so häufig beim Bewertungsgesetz, ja, und bei Bewertung von Anteilen, ja, also auch die Frage, die uns ja letztens über den Weg gelaufen ist, Götz, was ist eigentlich, wenn im Gesellschaftsvertrag einfach beispielsweise strenge Regeln stehen, die Entnahmen nicht zulassen und so, das Erbschaftssteuergesetz lässt ja da einen Abschlag zu, nicht das Bewertungsgesetz, das Erbschaftssteuergesetz selbst, unter ganz bestimmten Voraussetzungen, wo man sich aber fragt, warum eigentlich, ja, weil wenn letztlich geregelt ist, dass ich das nicht entnehmen kann, ja, und dass letztlich auch dann am Ende so gelebt wird, dann muss man jedenfalls mal einen Abschlag vornehmen, wenn ich den Anteil nicht an Dritte übertragen kann beispielsweise. Warum muss ich dann eine Bewertung durchführen, die letztlich sich fragt, was ich letztlich bekäme, wenn ich es an einen Dritten verkaufe, wenn ich es gar nicht kann? Ja, das muss sich irgendwie wirtschaftlich niederschlagen. Das macht das Bewertungsgesetz typischerweise nicht.
Das ist eben eine relativ formalistische Betrachtungsweise. Ne? Aber das muss man auch sagen, das kann in beide Richtungen natürlich gehen.
Ja.
Also umgekehrt muss man ganz klar sagen, gibt es ja auch oft Situationen, wo das asymmetrisch ausgelegt wird, wo versucht wird, in etwas, was eigentlich keinen Ist-Wert hat, dennoch irgendeine Form von Zukunftswert hereinzulesen, der so aber eigentlich sich aus dem Bewertungsgesetz nicht ableiten lässt. Und ich würde schon das Urteil hier auch dahingehend verstehen, dass diese normativ ausdrücklich angeordneten Bewertungsvorgaben eben auch sehr strikt anzuwenden sind und nicht durch irgendwelche wirtschaftlichen Gesichtspunkte möglicherweise überlagert werden sollen.
So ist es, ja.
Gut, das war's schon. Es war fast eine Sommerpause. So viel war es ja nun nicht. Hat Freude gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gut.
Sehr gut. Ciao.
Tschüss. Taxpod, der Steuerpodcast.